Guten Abend. Ich habe meiner Predigt heute Abend den herausfordernden Titel gegeben: Leiterschaft, wie Gott sie denkt. Und ich werde diesem Thema anhand von drei Fragen nachgehen und wir schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Und die drei Fragen sind: erstens, denkt sich Gott überhaupt Leiterschaft? Zweitens, wie denkt sich Gott Leiterschaft? Welches Vorbild oder welche Vorbilder gibt er uns, an denen wir uns orientieren können? Und drittens, was heißt das für unsere menschliche Leiterschaft? Das wird das Hauptthema sein. Und die entscheidende Frage ist letztlich, und das ist ein bisschen ein Wortspiel, die entscheidende Frage, die werde ich dann am Schluss nochmal stellen, aber ich stelle sie schon am Anfang: Ist es Leiterschaft, die Leidenschaft? Oder Leiterschaft, die Leiterschaft, also die Menschen so fördert und freisetzt und in ihrem gottgegebenen Profil eben fördert, dass die anvertrauten Menschen dann selber zu Leitern nach dem Herzen Gottes werden. Also Leiterschaft, die neue Leiter hervorbringt. Und das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Egal, ob wir jetzt strukturell was leiten oder nicht, jeder von uns ist von Gott berufen, dort, wo er hingestellt ist, Verantwortung zu übernehmen. Für Menschen, für die Menschen, die um uns herum sind oder die uns anvertraut sind. Jeder von uns ist berufen, mündig und stark zu werden und diese Leiterschaft anzunehmen, in die Gott uns reingestellt hat. Sei es in der Öffentlichkeit oder ganz im Verborgenen, im Privatleben oder im Beruf oder in der Familie. Und damit ist eigentlich die erste Frage schon beantwortet. Die erste Frage war ja: Denkt sich Gott überhaupt Leiterschaft? Ja. Gott ist nämlich selber ein leitender Gott. Es ist sein Wesen, dass er leitet. Und wir sind ja alle in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind geschaffen als Menschen, die Verantwortung übernehmen. Der Auftrag in der Schöpfung war im Garten Eden, dass die Menschen den Garten bebauen und bewahren. Also jeder, der schon mal einen Garten hatte, weiß, bebauen und bewahren, das heißt, wir nehmen die Leiterschaft über diesen Garten an. Jetzt ist was ganz Besonderes an Gottes Leiterschaft: Er möchte nämlich die Leitung immer selber haben. Also er will der oberste Leiter sein und bleiben. Er möchte auch die Menschen, denen er in Bereichen Leiterschaft anvertraut, weiterhin leiten. Er will eigentlich immer dieser Oberhirte bleiben. Und darauf kommen wir noch. Und in der Bibel wird Gott beschrieben mit diesem Wort, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Und zwar im positiven Sinn. Er ist ein eifersüchtiger Gott, weil er den ersten Platz haben möchte in den Herzen von uns Menschen. Weil er den Wunsch hat, unsere erste Liebe zu sein. Und darum sagt Gott dann auch: Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, keine anderen Maßstäbe, an denen ihr euch orientiert, keine anderen, was auch immer, die euch vorschreiben wollen, wie ihr das Leben gestalten sollt. Gott möchte die einzige und wahre Quelle des Lebens sein, der Hoffnung sein und der Versorgung sein. Und in dem Sinn ist Gott der Leiter von uns Menschen. Er schafft uns Raum zum Leben. Das ist Gottes Wesen. Er schafft uns Raum zum Leben. Und das ist eigentlich die Qualifikation und die wichtigste Eigenschaft von gottgedachter Leiterschaft. Raum zum Leben schaffen, Raum der Sicherheit schaffen, Raum der Versorgung schaffen. Genau das macht Gott auf den ersten Seiten der Bibel bei Adam und Eva im Garten Eden. Er schafft diese Räume, wo sie eigentlich alles haben, was sie brauchen und eigentlich ja eingeladen wären vom Baum des Lebens zu essen. Dass sie es nicht tun, ist ein anderes Thema. Aber damit sind wir jetzt schon eigentlich bei dieser zweiten Frage mittendrin. Wie denkt sich Gott Leiterschaft? Wir sehen es wirklich am Anfang im Garten Eden. Sagen auf das erste Buch der Bibel, der erste Mose heißt ja auch Genesis, da steckt das Wort die Gene drin, die Genetik. Und wir sagen oft in diesem ersten Buch der Bibel, da ist schon die ganze Genetik drin von dem, was Gott dann durch die Geschichte mit den Menschen entfaltet. Und da sehen wir dieses Hauptthema. Gottes Anliegen ist, einen Raum zum Leben zu ermöglichen, in dem Menschen wachsen und sich entfalten können, bebauen und bewahren. Und jetzt ist jede Leiterschaft, die es auf der Erde gibt, jede Verantwortung, die Gott den Menschen überträgt, hat eigentlich eine Anforderung. Sie soll die Leiterschaft von Gott abbilden, das Herz von Gott widerspiegeln. Und dort, wo dann Menschen unter Gott Verantwortung tragen, da gilt eigentlich durch die ganze Bibel das folgende Prinzip. Es ist immer, immer, immer Leiterschaft, die Gott aussucht. Gott wählt. Gott bereitet Menschen vor. Gott beruft und er setzt sie ein, er setzt sie aber auch wieder ab. Also wenn wir denken, Mose, Josua, die vielen Richter im Alten Testament, dann König David, die verschiedenen Propheten oder auch im Neuen Testament, Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Paulus und so weiter, sind Menschen, die haben ein Berufungserlebnis, die hat Gott ausgesucht. Wir können nicht durch die ganze Bibel gehen heute Abend, zum Glück, ich verschone euch. Aber wir schauen ein, zwei Beispiele von Leiterschaft an. Ein Beispiel im Alten Testament, der uns als Vorbild vorgestellt wird, obwohl er Fehler und Schwächen hat und von dem wir lernen können. Und zwar Mose. Und nachher gehen wir ins Neue Testament und nehmen Jesus unter die Lupe, wie seine Leiterschaft aussieht. Mose als Vorbild für Leiterschaft. Vielleicht habt ihr jetzt ganz große Fragezeichen, denn ich meine Mose, ja, das ist doch dieser cholerische Typ, der sich überhaupt nicht im Griff hat, der ausrastet, dann noch im Affekt so einen ägyptischen Aufseher erschlägt, den im Sand verscharrt und meint, niemand hat es mitgekriegt. Der Mose, der so einen Haufen Kindheitstraumata mitgebracht hat, als Baby von den Eltern getrennt und lebensbedrohlich im Nil ausgesetzt, in einem Körbchen auf dem Wasser, ja. Ich meine, da gibt es Krokodile oder sowas. Entwurzelt am Hof des Pharaos, fremde Sprachen, andere Kulturen, ungewohntes Essen, ja. Ich meine, von einer jüdischen Familie an den Königshof in Ägypten, das ist ein Kulturschock. Nachher muss er fliehen, überlebt da irgendwie. Und zu all dem hat er auch noch einen Sprachfehler, kann nicht richtig sprechen. Aber er ist ein Leiter, wie Gott in sich denkt. Und warum? Ich glaube, seine erste Qualität ist, er lässt sich von Gott berufen. Er ist so sensibel, dass er die Stimme Gottes hört am Dornbusch. Das ist eine Qualität, die jeder von uns braucht. Egal wie groß oder klein unsere Verantwortung ist, und wir haben es gehört, es geht darum, im Kleinen treu zu sein, weil Gott uns dann über mehr setzt. Aber die wichtigste Qualität ist, diese Sensibilität für Gott, seine Stimme zu hören. Und das ist bei Mose. Er hört Gottes Ruf am Dornbusch, er erkennt, dass es heiliger Boden ist und er lässt sich auf die Berufung ein. Und sie steigt ihm nicht in den Kopf, sondern ganz im Gegenteil, er ist total ehrlich mit sich selbst und mit Gott und sagt, ich kann das nicht. Ich habe einen Sprachfehler. Ich kann nicht mal anständig reden. Er ist total abhängig von Gott. Und das ist eine weitere Qualität von Leiterschaft, wie Gott sie denkt, dass wir hören und handeln aus der Abhängigkeit von Gott. Wir wissen bei Mose, ja, der sieht seine Grenzen und Schwächen und er weiß, ich bin ergänzungsbedürftig. Und Gott sagt, du kannst deinen Bruder Aaron mitnehmen. Der ist dann dein Sprachrohr. Der hat keinen Sprachfehler. Der wird für dich reden. Und jetzt hat Mose noch eine besondere Qualität, die man ihm also nicht geben würde. Und wie ihr wisst, predige ich gern über die Frucht des Geistes. Die zweite Auflage ist übrigens letzte Woche geliefert worden. Es ist wieder kaufbar, das Buch. Und ich habe in diesem Buch ein ganzes Kapitel über diese einen Aspekt der Frucht des Geistes, nämlich die Sanftmut. Und die finden wir auch bei Mose. Das ist sehr erstaunlich. Also ich musste wirklich genau hinschauen, als ich die entdeckt habe. Was hat jetzt Sanftmut mit Leiterschaft zu tun? Hat es überhaupt was mit Leiterschaft zu tun? Könnte ja ein Leiter muss möglichst heftig und autoritär daherkommen. Wieso Sanftmut? Wir werden es sehen. Ich würde sogar sagen, Sanftmut und Demut ist womöglich die Qualifikation für Leiterschaft überhaupt. Wir tauchen ein bisschen ein in diese Sanftmut. Jesus ist dann das absolute Beispiel für Sanftmut und Demut. Da werden wir auch noch schauen, wie Jesus uns das vorgelebt hat und was wir von ihm lernen können. Und neben Jesus wird im Alten Testament eben Mose genannt. Und da heißt es sogar, er ist der sanftmütigste von allen Menschen auf Erden. Das Wort, was da verwendet wird im Hebräischen, das hat verschiedene Bedeutungen. Es kann heißen sanftmütig, es kann aber auch demütig sein oder gedemütigt, also niedrig, gebeugt in dem Sinn. Und drum werdet ihr auch in euren Bibeln in den einen Übersetzungen demütig finden, in den anderen Übersetzungen sanftmütig. Aber weil das Hebräische diese beiden Bedeutungsaspekte hat, glaube ich, ist darum auch in dieser Liste von der Frucht des Geistes nur die Sanftmut genannt und die Demut nicht. Weil Demut ist da wie mit dabei, die gehört da untrennbar dazu. Die Stelle, wo wir diese Beschreibung von Mose finden, ist im 4. Mose 12. Da wenden sich Miriam und Aaron, die Schwester und der Bruder von Mose, gegen Mose und kritisieren, dass er eine ausländische Frau geheiratet hat. Und dann überheben sie sich über Mose und sagen, ja, redet denn der Herr allein durch Mose? 4. Mose 12 am Anfang. Redet er nicht auch durch uns? Und dann heißt es, der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger oder sanftmütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und dann erscheint Gott und sagt Aaron, Miriam, ab zur Stiftshütte. Und dann korrigiert er sie wirklich und sagt, gab es jemals irgendjemand, mit dem ich geredet habe, wie mit Mose? Ja, es gibt andere, die hören Gottes Stimme, denen tue ich mich auch kund in Visionen oder ich schicke ihnen Träume. Aber, so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu sein? Und dann wird Gott so zornig, dass er sagt, die Miriam ist zur Strafe aussätzig. Und hier sehen wir jetzt, was der Mose für ein sanftmütiger Leiter war. Er sagt nicht, ja, das geschieht ihr recht. Also ich trage hier die Verantwortung, ich muss mir das eigentlich nicht bieten lassen, sondern er fängt an, und auch Aaron, für die Schwester Miriam zu bitten und zu flehen, sagt, verschon sie. Und Gott erbarmt sich dann auch über sie. Das ist wahre Größe von Leiterschaft und wahre Sanftmut. Er ist nicht bitter, er ist nicht rachsüchtig, sondern er setzt sich bei Gott für die ein, die eigentlich an ihm schuldig geworden ist. Ist es nicht erstaunlich? Diesen Wandel, den Mose mitgemacht hat, da von jähzornig, aufbrausend, Totschläger, und dann schickt ihn Gott ja 40 Jahre in die Wüste und 40 Jahre muss er Kleinvieh hüten. Also nicht stattliche Kühe, sondern so kleine Schafe und Ziegen, ja, was man in der Wüste durchbringen kann. 40 Jahre. Und mit diesem Kleinvieh, könnten auch sagen, treu sein im Kleinen und mit dem Kleinen, da lernt Mose seine wahren Führungsqualitäten. Da lernt er Demut, Sanftmut, Geduld, Ausdauer, Liebe zum Einzelnen. Die Dinge, die lernen wir nicht in der Öffentlichkeit. Ich sage oft, was Mütter daheim mit kleinen Kindern lernen, also Manager machen manchmal so überteuerte Survival-Trainings für Zehntausende von Franken. Ja, das haben wir daheim. Gratis und franco, ja, Resilienz, Durchhaltevermögen, uns nicht irritieren zu lassen, mit keinem Schlaf überleben und so weiter. Mose hat dieses Survival-Training auch gehabt, 40 Jahre Kleinvieh in der Wüste. Und er hat sich bewährt, darum setzt ihn Gott über Meer. Und er hat sich nicht selber zum Anführer gemacht, sondern Gott beruft ihn. Gott setzt ihn ein. Und das ist der Schlüssel, warum er so ruhig bleiben kann, wenn die anderen ihn in Frage stellen. Weil er muss sich nicht verteidigen, er muss nicht um seine Position kämpfen. Er hat sie sich nicht selber erarbeitet oder selber genommen. Er braucht die nicht, er muss nicht jemand sein, sondern kann ganz gelassen sein. Gott hat ihn da hingesetzt, es ist Gottes Sache. Gott muss ihn bestätigen. Gott muss für ihn streiten. Ich finde, an Mose sehen wir so schön, dass Sanftmut überhaupt kein Widerspruch ist zu Autorität und Einfluss. Ich glaube, dass nur der, der diese Verantwortung und Leiterschaft voll annimmt, auch wahrhaft sanftmütig sein kann und umgekehrt. Nur wer Sanftmut und Demut gelernt hat, nur dem oder der kann Gott Verantwortung und Leiterschaft anvertrauen. Wenn es in dieser Haltung ist, es ist nicht was, was wir selber suchen, was wir uns selber nehmen, sondern es ist Gottes Angelegenheit. Er hat positioniert, er muss Recht schaffen. Und das ist diese entscheidende Haltung. Es ist Gottes Sache. Wir sind total abhängig von ihm. Und ich möchte mit euch über ein ganz kleines, unscheinbares Gebet sprechen, in dem genau diese Haltung von Abhängigkeit zum Ausdruck kommt. Es ist ein Gebet, mit dem auch die Wüstenväter im 4. Jahrhundert ganz intensiv gelebt haben, in der einen oder anderen längeren oder kürzeren Form. Und es ist dieses Gebet, Herr, erbarme dich. Oder wie es in traditionellen Liturgien auch noch auf Griechisch ist, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Wir finden das an ganz verschiedenen Stellen in der Bibel, im Alten Testament, in diesem Bußpsalm von David, Psalm 51, sagt David, erbarme dich über mich, Gott. Oder nachher in den Evangelien haben wir im Lukas-Evangelium einen blinden Mann, der ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder auch bei Matthäus die Frau, die sagt, erbarme dich eben für meine Tochter. Und dieses kurze Gebet, ich bete das so gerne, weil es bringt mich so zur Ruhe. Weil mit anderen Worten sagt es ja eigentlich, Jesus, wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft oder aus eigener Weisheit. Herr, erbarme dich. Wir brauchen deine Hilfe. Wir vertrauen darauf, dass du gerne hilfst. Oder ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf, dass du mir Weisheit gibst. Liebe für die Menschen, Geduld für die Menschen. Dass du dich über meine Begrenztheit erbarmst. Herr, erbarme dich. Da schwingt so viel mit. Vielleicht möchte ich das selber mal in Gedanken oder laut oder leise mal beten. Man kann es auch gut innerlich beten. Herr, erbarme dich über mich, über meine Unruhe, mein Stress, meine To-Do-Liste, über mein Herz, wo ich urteile, negativ denke, etwas gegen jemand habe oder an einer Situation leide. Herr, erbarme dich auch über die Anteile von Unglauben in meinem Herzen, über mangelndes Vertrauen, wo ich nicht glaube, dass du bereits Lösungen hast oder dass in dir schon alles ist, was ich brauche. Herr, erbarme dich über die Menschen, die mir am Herzen liegen, die mir Sorgen machen, für dich bete, über Umstände, gesundheitliche Herausforderungen und so weiter. Es ist spannend, wenn ich dieses Gebet bete, Herr, erbarme dich. Das bringt was in mir zur Ruhe, weil es lenkt den Blick weg von mir auf Jesus. Es lenkt den Blick weg von uns hin auf Jesus, weil Jesus ist das Erbarmen in Person. Er ist die Hilfe in Person, er ist der Retter in Person. In ihm ist alles, was in uns noch nicht ist. Und wenn wir ihm sagen, Herr, erbarme dich, dann geht es nicht so, dass wir jetzt sagen, oh ja, wir sind so große Sünder und wir brauchen jetzt wieder Vergebung. Das meine ich überhaupt nicht. Aber es ist diese Haltung, wo wir uns tief entspannen, loslassen können und sagen, Jesus, du weißt ja alles und du hältst die ganze Welt. Du siehst jeden Einzelnen und du bist der Helfer. Es ist so befreiend. Also ich bin gespannt, wenn ihr das ausprobiert und was damit erlebt, dann dürft ihr auch gerne E-Mail schreiben. Herr, erbarme dich. Es hilft in jeder Verantwortung, die wir tragen, weil wir damit sagen, letztlich musst du, Jesus, diese Verantwortung tragen oder tragbar machen. Und dann kommt dieses Demütige rein, im ganz positiven Sinn. Es macht uns demütig, weil es uns wieder in die richtige Relation bringt. Es zeigt uns, wir sind Menschen und Gott ist Gott. Wir sind Menschen, das heißt, wir müssen die Welt nicht retten. Das macht nur Jesus. Noch ein paar Worte zu dieser Gesinnung der Demut. Was heißt Demut? Das ist ja ein altes Wort, wir benutzen es nicht mehr so viel. Demut heißt, dass wir nicht höher von uns denken, als es angebracht ist. Dass wir uns nicht anmaßen, jemand zu sein, nur weil Gott uns vielleicht irgendwo Verantwortung anvertraut hat. Ich werde ganz, ganz viel gefragt, ja, wie siehst du das mit geistlicher Leiterschaft, jetzt vor allem als Frau? Auf die Frage möchte ich jetzt heute Abend nicht eingehen, aber ich gebe immer die gleiche Antwort, unter anderem. Ich sage immer, niemand, egal ob Mann oder Frau, sollte freiwillig in Leiterschaft sein, nur weil er gern jemand sein möchte oder gern Verantwortung übernimmt oder gern das Sagen hat. Geistliche Verantwortung sollte niemand freiwillig wählen. Wir tragen Verantwortung, und das kann ich hier über all meine Freunde sagen, weil jeder von uns eine Berufung von Gott erlebt hat, von Jesus erlebt hat, Platzzuweisung und Positionierung. Und ich persönlich identifiziere mich sehr mit dem, was Jeremia gesagt hat. Der Prophet Jeremia, der sagt zu Gott, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen. Vor allem, ich meine, wenn wir mal in die Bibel schauen, was Jesus sagt über härteres und strengeres Gericht über Menschen, die sich um andere Menschen kümmern oder besonders über Lehrer, muss ich einfach sagen, niemand, der bei klarem Verstand ist, nimmt sich selber Leiterschaft. Daher die erste Frage, hat sich Gott überhaupt Leiterschaft gedacht? Ja, nach bestimmten Kriterien. Die zweite Frage war, wie hat er sie sich gedacht? Die Antwort ist, nach seinem Vorbild und mit ihm als oberstem Leiter. Und dazu sage ich noch was. Petrus, der schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 5, schreibt er so an die Hirten, sagt er, ja, weidet die Herde Gottes. Seid nicht auf Gewinn aus, sondern tut es von Herzen. Seid nicht Herren über eure Schützlinge, sondern ein Vorbild für eure Herde. Und dann sagt er, wenn ihr so Hirten seid, dann werdet ihr, wenn der Hirte der Hirten erscheint, Oder andere Übersetzungen sagen, der Oberhirte, wenn der erscheint, dann werdet ihr euren Lohn kriegen. Also es ist ganz klar, Jesus ist dieser oberste Hirte. In den englischen Übersetzungen ist es der Chief Shepherd. Das ist, hört sich auch noch gut an. Der Chef, der oberste Chef Hirte. Oder ein Lieblingsvers von mir, Jesaja 40, Vers 10 und 11. Das ist die Rede davon, wie Gott kommt und wie stark er ist und wie er ein Belohner ist. Und dann ist ein wunderschönes Bild gebraucht über Gott. Da steht nämlich, wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer sammelt er auf seinen Arm, er trägt sie an seiner Brust und die Muttertiere leitet er. Und mich spricht dieses Bild unglaublich an. Ich bin auch so ein Muttertier. Und Muttertiere sind ja die, die eben noch sich um anvertrautes Leben kümmern müssen. Und dass Gott dieses Bild braucht und sagt, ich bin der Hirte, der die Mutterschafe leitet. Das sagt, hey, du bist nicht allein, da ist noch dieser oberste Hirte. Und das ist was, egal ob ihr jetzt Mutterschafe oder Vaterschafe seid, dieses Bild gilt für uns alle, wo uns Menschen anvertraut sind, im Beruf, in Teams, in Familien, in Schulen, wo auch immer, in der Verwandtschaft. Wir müssen die nicht alleine tragen, sondern da gibt es den obersten Hirte, der das mit uns macht. Und das ist eben Leiterschaft, wie Gott sie sich gedacht hat, in dieser großen Abhängigkeit und in dieser großen Demut. Und das größte Beispiel dafür gibt uns Gott selbst. Gott, der Vater und nachher Jesus. Und darauf komme ich jetzt zum Schluss noch, über Gottes Leiterschaft. Und Gottes Leiterschaft, die ist immer dienende Leiterschaft. Wir gehen nochmal in den Garten Eden. Wir haben es gesehen, dieser Raum zum Leben und Raum der Versorgung, da heißt es im 1. Mose 2, Gott pflanzte den Garten. Also wenn ihr schon mal einen Garten gepflanzt habt, dann macht man sich die Hände dreckig. Das ist Arbeit, man kniet am Boden, man kämpft mit Wurzeln und so weiter. Also Gott dient den Menschen, dem er diesen Garten pflanzt. Wir sehen das nach dem Sündenfall, was heißt, sie sind nackt. Da heißt es, Gott geht hin und macht Röcke aus Fellen. Nicht nur das, er macht nicht nur die Röcke oder die Gewänder, er zieht sie ihnen auch noch an. Und ich meine, Gott, ja, der hat vorher die ganze Welt geschaffen mit seinem Wort. Er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Er hätte sich die Finger nicht schmutzig machen können. Ich meine, Felle, die fallen nicht vom Himmel, die wachsen nicht auf Bäumen. Das heißt, er musste ein Tier schlachten. Er musste dem das Fell über die Ohren ziehen. Ich meine, ich habe noch nie mit Leder genäht, aber da braucht man dann also ordentliche Ahlen und Nadeln, um das zusammenzunähen, zu röcken. Gott hat ihnen gedient. Er hat nicht einfach gesagt, es werden Gewänder aus dem Nichts, sondern er hat sich reingekniet. Und dann hat Gott durch die ganze Bibel hindurch immer wieder Menschen geschickt nach seinem Herzen, Männer und Frauen, die als Leiter ein Stück von diesem Herz Gottes repräsentiert haben, ein Stück Weg gegangen sind. Aber jetzt zu Jesus. Jesus ist das Vorbild schlechthin und er ist eben auch der Diener schlechthin. Er legt sogar noch sein Leben ganz nieder für seine Freunde. Interessant ist ja, wenn wir in die Propheten schauen, diese alte Verheißung im Prophet Zacharja. Was heißt, du Tochter Zion, freue dich und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und diese eine Eigenschaft, die genannt wird, Jahrhunderte bevor Jesus wirklich Mensch geworden ist, woran man ihn erkennt, er ist sanftmütig. Natürlich noch der Esel, aber er ist sanftmütig. Und für die Schreiber des Neuen Testaments ist ganz klar, Jesus ist dieser sanftmütige, verheißene Messias. Und Jesus selber sagt ja eine Sache, sagt er, die sollen wir explizit von ihm lernen. Ja? Lernt von mir, Doppelpunkt. Und was sagt er dann? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also sagt der Schlüssel, um Ruhe zu finden für unsere Seelen, das, was in uns zur Ruhe kommt, das innere Getriebensein aufhört oder die Unsicherheit, ob wir angenommen sind, ob wir okay sind, wie wir sind, sagt er, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sollen wir von ihm lernen. Ich meine, Jesus selber, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und danach hat er gesagt in Johannes 13, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Als die Jünger diskutieren, wer jetzt wichtig ist und wer nicht, nachher sagt er, wer unter euch groß sein will, in Matthäus 20, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus selber charakterisiert seinen Dienst, warum er gekommen ist, sagt er, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben. Es ist ein ziemlich hoher Maßstab, den uns Jesus gegeben hat, dass wir daran uns orientieren. Jesus dient den Menschen. Natürlich, er hat sie auch korrigiert, er hat ihnen auch Grenzen gesetzt. Aber er hat letztlich ihnen gedient und hat damit seine Freunde gefördert und sie freigesetzt, sie zu neuen Leitern wachsen lassen. Aber Jesus hat auch sehr viel Verrat ertragen, Verleumdung ertragen, Enttäuschung vertragen durch seine Freunde, durch die Menschen, die er gefördert hat. Und er hat trotzdem weiter investiert in Menschen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für uns, wo wir Jesus uns als Vorbild nehmen können. Also ganz ehrlich, wir brauchen immer wieder ein reines Herz. Gott muss uns immer wieder unser Herz reinigen, wo uns die Menschen zu viel werden. Also ich habe manchmal schon gedacht, so mit einem Zimmer voller Bücher ist das Leben einfacher als mit Menschen. Wir leiden manchmal auch an Menschen, wo wir Blitzableiter sind oder so. Und da ist Jesus, der immer wieder Menschen eine neue Chance gibt, sich nicht zurückzieht, nicht einfach abschwirrt, sondern dranbleibt. Und das ist dieses Vorbild. Sind wir da, wo wir drinstehen, Leiter, die neue Leiter schaffen, sie finden, sie fördern, sie freisetzen, nicht bei Verletzungen stehen bleiben, sondern vergeben und Menschen wieder eine Chance geben? Und wenn es darum geht, neue Leiter zu fördern, dann ist es immer mit dieser einen Frage, die das oberste Kriterium für Leiter ist. Sind es Menschen, die das Herz eines Dieners haben, die bereit sind, anderen zu dienen, die sich nicht zu schade sind, in den Dreck zu knien, das Verlorene zu sammeln, Wunden zu verbinden, die zweite Meile zu gehen? Und bei Leiterschaft geht es nicht um eine Position im Sichtbaren, sondern um die Position im Unsichtbaren. Sind wir Väter und Mütter, Persönlichkeiten, bei denen andere sich sicher und angenommen fühlen und wachsen und sich entwickeln können? Und das ist die Berufung, die Jesus für jeden von uns hat, dass wir Väter und Mütter im Glauben werden, wo andere Raum haben, dass sie wachsen können und sich entfalten können und sich eben sicher fühlen. Zum Schluss noch eine wunderbare Verheißung, warum es sich lohnt, dieser Sanftmut und Demut, naja, nachzujagen ist das falsche Wort. Es geht ja eigentlich darum, dass wir Jesus unser Herz hinhalten und sagen, mach mich mehr so, wie du bist. Aber es gibt eine wunderbare Verheißung, die hat Jesus selber ausgesprochen in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wir müssen im Hinterkopf haben, die Erde gehört Jesus. Steht im Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Also Jesus gehört das alles. Darum kann er auch bestimmen, wer das Ganze erbt. Und er hat praktisch dieses Testament schon festgelegt. Er hat gesagt, es gibt eine Personengruppe, der werde ich alles geben, und zwar die Sanftmütigen. Warum ausgerechnet die Sanftmütigen? Wer sanftmütig ist und demütig, der macht ganz sicher keinen Machtmissbrauch. Es ist die einzige Personengruppe, denen Gott diese Welt und die Menschen anvertrauen kann, damit niemand zu Schaden kommt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Alles andere über Sanftmut könnt ihr nachlesen. Ich glaube, wir beten. Wir beten und schauen, wie Jesus uns einfach näher an sein Herz zieht. Und Jesus, wir hören einfach einmal mehr diese Einladung von dir. Diese Einladung von dir, dass du sagst, komm zu mir und lass dich von mir prägen und verändern. Diese Einladung von dir, wo du uns immer wieder fragst, darf ich dranbleiben und dich lebenslang mehr in mein Bild verwandeln? Lebenslang mit dir den Weg gehen, dass du mir ähnlicher wirst. Wir sagen dir einfach heute Abend nochmal, Jesus, Herr, erbarme dich. Erbarm dich über uns und unsere Herzen und zieh uns näher zu dir. Komm gerade jetzt mit deiner Gegenwart und zeig uns, wie liebevoll du bist, wie voller Sanftmut und Demut du bist, dass du sicher bist, dass es für uns sicher ist, uns dir anzuvertrauen, dass du von Anfang der Geschichte mit den Menschen bis in alle Ewigkeit das gleiche Ziel hast, nämlich uns Raum zum Leben zu eröffnen, Raum der Hoffnung zu eröffnen, Raum, wo wir zu den Menschen werden, wie du uns gedacht hast, Menschen, die dir ähnlich sind und diese Größe und diese Sanftmut und Geduld von dir in die Welt hinein abbilden. Komm, du Heiliger Geist, und zieh uns näher zu Jesus. Und lass in uns diese Sehnsucht wachsen und lebendig bleiben, dass wir einfach hungrig sind nach mehr von dir, mehr von dem, wie du bist, mehr von diesem Friede von dir in unserem Leben, mehr von dieser Gelassenheit, wo wir wissen, es ist letztlich deine Sache. Du bist der, der uns berufen hat. Du bist der, der uns einsetzt. Du bist der, der für uns kämpft. Du bist der, der uns die Weisheit gibt, die wir brauchen. Die Kraft, die Ideen, die Lösungen, sie sind immer von dir. Komm, du und schließ uns an dieses Reservoir, unendliche Reservoir von Lösungen im Himmel, von Versorgung im Himmel, wo alles ist, was wir brauchen. Dass wir ganz tief wissen, du erbarmst dich über uns. Du kommst uns so gerne zur Hilfe. Nicht, weil es unbedingt sein muss, sondern weil es dein Wesen ist. Weil du in die Welt gekommen bist, um uns zu dienen. Mit diesem dienenden Herzen, um uns zu begegnen, uns den Staub wieder abzuwaschen von den Füßen, uns das Brot zu reichen, wo wir Stärkung brauchen, Nahrung brauchen, weil du der bist, der alles weiß und alles sieht. Und darum bitte ich dich heute Abend, dass du uns diesen Boden noch mal ganz fest in unsere Herzen einziehst. Du bist der, der gerne hilft. Du bist der, der uns gedient hat, dass dein Leben niedergelegt, damit wir das Leben haben, ewiges Leben, Leben in der Fülle, Leben mit Frieden und Leben, wo es in uns ruhig wird, weil wir wissen, du hältst alles, du trägst alles und du hörst gar nie auf zu wirken. Du hörst auch nie auf zu heilen. Ich bitte dich jetzt, Jesus, auch heute Abend besonders für alle Menschen hier oder die zuschauen, die noch verletzt sind von Leitern, die es nicht gut gemacht haben. Ich bitte dich, dass du einfach kommst mit Strömen von Heilung, mit Nähe von dir, auch mit neuem Vertrauen, dass Leben möglich ist. Bitte dich, dass du dich zeigst als der wahre Leiter nach dem Herzen Gottes. Dass du der bist, der total vertrauenswürdig ist. Der oberste Hirte. Und ich bitte dich auch für alle, die in Verantwortung von anvertrauten Menschen verletzt worden sind. Für alle, die auch leiden an ihrer Verantwortung oder an ihrer Leiterschaft. Dass du wieder diese Gnade und Barmherzigkeit gibst, zum die nächste Meile gehen. Jesus, du hast uns nie aufgegeben, du gibst niemand auf. Du kommst immer wieder neu, mit Heilung, mit Wiederherstellung, mit neuer Hoffnung. Weil du die Hoffnung in Person bist und gar nicht anders kannst. Wir vertrauen dir einfach nochmal unsere Herzen an. Amen.